Wir haben sicher von Herzen mitgesungen, O glaube nur, O glaube nur. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Wir haben es mitgelesen und mitgehört. Von Herzen glauben wir und mit dem Munde bekennen wir das, was wir glauben. Und dann bestätigt Gott sein teures und heiliges Wort. Auch ich möchte alle sehr herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen unseres Herrn. Wir sind ja aus ganz Europa versammelt und aus anderen Ländern der Welt und sind auch verbunden mit vielen in Europa, die jetzt zuhören und vielleicht auch zuschauen und dann auch mit vielen auf der ganzen Welt. Sogar in Osaka, in Japan, wird heute mitgehört und mitgesehen und in all den Ländern. Wir sind Gott sehr, sehr dankbar dafür, auch dafür, dass die Gottesdienste in die verschiedenen Sprachen übertragen werden, so dass alle Welt hören und sehen kann. Besonders grüßen wir von hier aus auch all unsere Freunde, besonders natürlich in Südamerika und da von Chile bis Caracas und von Sao Paulo bis Mexiko. Auch dort hören sie und erleben mit. Wir danken Gott auch für all die Übersetzer in die verschiedenen Sprachen, sodass die ganze Welt in den Hauptsprachen betreut werden kann und das Volk des Herrn herausgerufen werden kann. Wir sind ja am Jahresanfang und stellen uns vielleicht laut oder leise die Frage, was wird es uns bringen? Und da haben wir die Zuversicht, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Wir kennen den, der die Zukunft kennt. Wir möchten das auch besonders allen, die heute zum ersten Mal hier sind, sagen, wir setzen unser Vertrauen wirklich ganz und gar auf den Herrn. Wir wissen, dass die Wiederkunft Jesu Christi sehr nahe sein muss, aufgrund der Zeichen der Zeit, die eine deutliche Sprache sprechen. Und dennoch bleiben wir nüchtern, kaufen die Zeit aus. Es ist böse Zeit, es ist teure Zeit. Ja, und sie wird immer teurer. Es wird nichts mehr billiger werden. Im Gegenteil, die Schrift hat es ja vorausgesagt. Vielleicht sollte ich doch unsere Brüder erwähnen. Auch Bruder Graf hat angerufen, lässt alle grüßen. Unsere Brüder aus Nairobi haben angerufen, aus anderen Ländern Afrikas. Dr. Mbeer hat angerufen und soll ich all die Länder nennen? Bruder Wahlström hat angerufen. Manchmal kann es passieren, dass man einige erwähnt und andere nicht erwähnt und dann passt das auch nicht ganz. Aber alle sollen wissen, dass wir mit ihnen und mit dem Herrn verbunden sind. Ich habe es bereits in Zürich erwähnt und auch hier in einer Versammlung. Wir schauen zurück auf ein wirklich reich und nochmals reich gesegnetes Jahr 2007. Ein Jahr, das viel, viel Frucht gebracht hat im Reiche Gottes. Viele Seelen sind gerettet worden und viele sind zur Erkenntnis der Wahrheit geführt worden. Ich habe alle Auszüge aus den letzten beiden Jahren von den Flügen, die von hier aus in alle Welt gemacht wurden, nicht gerechnet. Die Flüge innerhalb eines Kontinents oder eines Landes, nur alle Flüge, die von hier aus gemacht wurden, in alle Welt, hauptsächlich mit den drei Linien. Und haltet euch fest, es waren insgesamt 167 Flüge auf- und absteigen, hoch und runter, 167 Mal und insgesamt 288.000 Flugmeilen, dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie lange Bruder Frank in der Luft war und die Zeit nutzen konnte und dabei Bruder Brenhams Predigten gehört hat oder Manuskripte vorbereitet oder in der Heiligen Schrift gelesen. In jedem Fall schauen wir wirklich zurück auf ein Jahr, das oder auf die letzten beiden Jahre, die wohl seinesgleichen so noch nicht gehabt haben. Dann denke an all meine Brüder, die auch unterwegs sind für den Herrn, unsere Brüder aus Brüssel, aus Paris, aus Orléans und alle Brüder, die ebenfalls unterwegs sind, um das Wort des Herrn zu tragen. Ich habe eben gesehen, Bruder Helmut Müskis nickt auch. Und ich habe gerade vor kurzem noch die Fotos gesehen, wie Tausende zusammengeströmt waren, um das Wort Gottes auch in Brasilien zu hören. Wir sind Gott einfach von Herzen dankbar. Freut euch mit uns, die wir den edlen Samen tragen dürfen und die Herausrufung durch die Verkündigung der letzten Botschaft in alle Welt hinein posaunen können. Nur ganz kurz, was das politische Geschehen und auch religiöse Geschehen betrifft. Wir alle haben begriffen, dass die Endzeit wirklich da ist. Wir haben hier Fotos, Papst und Mr. Blair, der ja jetzt der Vermittlungsmann sein soll zwischen Juden und Arabern. Und er musste natürlich Katholik werden, um eine so hohe Aufgabe zu übernehmen. Vorhatte er es seit 1995 und nun war es soweit. Im Übrigen soll er im nächsten Jahr der erste europäische Präsident für 2,5 Jahre werden. Es geschieht also einiges, das so vor sich geht. Dann haben wir die Nachrichten aus Israel, die uns sehr, sehr betroffen machen. Jerusalem soll wieder geteilt werden, das seit 1967 ja unter israelischer Herrschaft ist. Unter dem Druck der USA gibt Olmert nach, ob es ihm passt oder nicht. Lasst uns einfach für Israel und auch für die dortige Regierung beten. Es geschieht ja alles, wie geschrieben steht. Man braucht nur Sacharja 12 und Sacharja 14 zu lesen und dann sieht man, was dort geschehen muss. Dann haben wir das Allerschlimmste, was im Lande geschieht, nämlich die weibliche Theologie, so will ich es mal formulieren. Und es ist wirklich so weit, dass so viele Pastorinnen und auch die Bischöfin, sie alle wollen die Führung übernehmen. Und wenn man dann darüber nachliest, besonders in den Artikeln, wo 42 Frauen und 10 Männer die Bibel neu diktiert und neu geformt haben, und solche Menschen, besonders die Frauen natürlich, haben den Satz geschrieben: Wie kann ein männlicher Erlöser uns Frauen erlöst haben? Es geht wirklich über jedes Maß hinaus, das man noch begreifen könnte. Es geht einfach zu weit. Einfach zu weit. Die Gottlosigkeit hat Überhand genommen, und wie Bruder Brenhem ja auch deutlich gesehen hat, dass Frauen eben in die Regierungen und auch das Sagen haben werden, und so geschieht es auch im Lande. Uns bekümmert es sehr, auf der einen Seite, auf der anderen muss es sicher alles auch so geschehen. Unser Herr und Gott wird von Ihnen nur noch weiblich angesprochen, nicht mehr männlich, denn Gott ist für die Frauen weiblich, muss es weiblich sein, also adressieren Sie ihn weiblich. Ich sage noch einmal, wie weit wollen Menschen gehen, um das Maß der Sünde und der Gesetzlosigkeit voll zu machen. Der Abfall ist ja angekündigt worden, und damit müssen wir uns abfinden. Aber dass es solche Ausmaße annehmen würde, das haben wir wahrscheinlich nicht berechnet. Hier habe ich noch Grüße aus Lima, Peru. Hier habe ich noch Grüße aus Ghana. Hier habe ich dann noch Grüße aus Bukarest, hier habe ich noch Grüße aus Italien, aus Palermo, hier Grüße nochmal aus Italien von Bruder Etienne Genton, und dann noch einmal Grüße in spanischer Sprache. Alle lassen uns sehr, sehr herzlich grüßen. Brüder und Schwestern, ein neuer Tag brach uns an. Ein Tag, wie ich eben schon sagte, das erste Wochenende in diesem Jahr, was im vergangenen Jahr geschah, haben wir dankbar zur Kenntnis genommen. All die vielen Versammlungen und dann auch die Rundbriefe und die Literatur in den verschiedenen Sprachen hat natürlich Segensspuren hinterlassen. Auch dafür sind wir dankbar, dass wir von Gott aus gesehen wirklich ohne Partei zu ergreifen die biblischen Wahrheiten und die göttliche Botschaft unverfälscht so weitergeben können, wie sie uns auch hinterlassen worden ist. Hier haben wir wohl am Silvester das Wort aus 1. Korinther, dem 12. Kapitel gelesen, 1. Korinther, 12. Kapitel. Und hier lesen wir: Denn wie der Leib eine Einheit bildet und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber trotz ihrer Vielheit einen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Christus ist das Haupt der Gemeinde und wir sind Glieder untereinander. Ich habe mich auf 1. Korinther 12, Vers 12 bezogen. Man muss natürlich das ganze Kapitel lesen, um zu wissen, wie die Einzelheiten uns beschrieben und in ihrer Funktion dargelegt werden, wie alle Glieder am Leib des Herrn einander Handreichung tun. Nicht ein Glied kann zum anderen sagen, dich brauche ich nicht. Jeder braucht jeden und der Leib des Herrn ist nur dann vollständig, wenn alle Glieder einmütig zusammen sind. Dann haben wir aus Matthäus, dem 12. Kapitel gelesen. Ich will mich nur ganz kurz darauf beziehen, um uns die Wichtigkeit vor Augen zu führen, dass wir als Gemeinde wirklich ein Herz und eine Seele sein müssen, damit der Herr zu seinem Recht mit und in uns allen kommen kann. Matthäus 12. Kapitel, Vers 25. Matthäus 12, Vers 25. Weil Jesus nun ihre Gedanken kannte, sagte er zu ihnen: Jedes Reich, das in sich uneinig ist, wird verwüstet, und keine Stadt, kein Haus, die in sich selbst uneinig sind, können Bestand haben. Das begreifen wir alle. Keine Ehe, keine Familie, kein Haus, keine Gemeinde, die uneins wird, kann Bestand haben. Und Gott möchte alle, die zu seiner Gemeinde gehören, auch so in die göttliche Ordnung zurückversetzen, dass die göttliche Ordnung der Ehe ihren Platz findet, die Familie ihren Platz findet, die Gemeinde ihren Platz findet, dass wir alle in die göttliche Ordnung aus Gnaden zurückgebracht werden. Also noch einmal: keine Stadt, kein Haus, das in sich selbst uneinig wird, kann Bestand haben. Unser Herr hat für die Einheit der Gemeinde gefleht. Johannes 17 ist das wichtigste Kapitel in den Johannesbriefen überhaupt. Die Einheit der Gemeinde Jesu Christi. Eins mit dem Haupte, alle Glieder mit dem Haupt und untereinander herzlich und innig verbunden. Dann heißt es in Matthäus 12, Vers 30, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Auch das leuchtet ein. Sogar unser Herr musste damals sagen, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Genauso ist es heute in der Gemeinde. Und deshalb ist die Einmütigkeit Voraussetzung für die letzte und mächtige Erweckung oder Belebung, wie immer man es formulieren möchte, vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Ich lese noch einmal: wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Dazwischen gibt's nichts. Das eine oder das andere. Entweder wir glauben oder glauben nicht. Folgen oder folgen nicht. Sind gehorsam oder ungehorsam. Und dann: wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Gott möge Gnade schenken, dass wir für ihn, für unseren Herrn eintreten, auch füreinander eintreten, dass wirklich die göttliche Liebe durch uns alle triumphieren könnte. Dann haben wir noch die beiden Verse 35 und vielleicht 36. Ein guter Mensch bringt aus der guten Schatzkammer seines Herzens Gutes hervor, während ein böser Mensch aus seiner bösen Schatzkammer Böses hervorbringt. Der Zeitpunkt ist da, wo wir unsere Zunge im Zaume halten müssen, wo wir wirklich nur das sprechen, was zur Auferbauung der Gemeinde dient. Nichts annehmen, was über irgendjemand gesagt wird, es sei denn, der betreffende Mensch ist anwesend und kann zuhören und kann Stellung dazu nehmen. Aber, wie er geschrieben steht, bitte beherzigen wir es, ein guter Mensch, ein Mensch, in dem der Herr wohnt, wird aus der Schatzkammer seines Herzens Gutes hervorbringen. Ich bin ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie es angestellt werden sollte, Böses aus einem guten Herzen hervorzubringen. Es passt nicht, es geht nicht. Entweder sind wir wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung und haben ein neues Herz bekommen. Ich habe vor kurzem von unserer teuren Schwester, Kosak, einen Herzensspiegel zugesandt bekommen. Manche von uns älteren Leuten kennen die schöne Broschüre mit dem Herzensspiegel. Und dann wird das Herz des Ungläubigen gezeigt, was da alles drin ist. Dann werden all die Eigenschaften von Galater 5 aufgezählt, was in einem bösen Herzen ist und dann aus dem Munde hervorkommt. Und dann wird in einem zweiten Bild gezeigt, auch Galater 5, was in einem guten Herzen ist und was dann alles hervorkommt. Also, macht den Baum gut, dann bringt er gute Früchte. Ja. Macht ihn faul, dann bringt er faule Früchte. Und in Vers 36 steht, ich sage euch aber, von jedem unnützen Wort, das die Menschen reden, davon werden sie Rechenschaft am Tage des Gerichts zu geben haben. Und jetzt kommt ein Ausspruch, der ganz, ganz wichtig ist. Denn nach deinen Worten wirst du gerecht gesprochen werden und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Das, was unser Mund an Worten, an Verurteilung oder Beurteilung über andere über die Lippen bringt, das wird unsere Be- und Verurteilung sein an jenem Tage. Also lasst uns wachsam sein, Gott die Ehre geben und wirklich Sorge dafür tragen, jeder nach seinem Teil, dass wir zur Auferbauung und zur Einheit der Gemeinde beitragen. Ich weiß nicht, ob ich darin missverstanden werde, wahrscheinlich schon, aber nur von denen, die in ihrem Herzen vielleicht noch Mühe haben, die Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit auch eines Bruder Brenhem zu verstehen. Ihr wisst, und ich sage es hier einmal so ganz offen und frei, Bruder Brenhem hatte den schwersten Weg zu gehen, den man sich vorstellen kann. Und zu allem, was ihm im geistlichen Bereich begegnet ist, kam dann noch die Anzeige bei der Steuerfahndung, sodass er 5 Jahre zu tun hatte mit Prüfungen vom Finanzamt und. Und weil Bruder Brenhem mir das persönlich gesagt hat, weiß ich's. Nun, in dieser Not, als er sah, dass es ein früherer Manager war, der ihn angezeigt hatte und in der Gemeinde große Not war, hatte er es einfach auf dem Herzen als ein so großer Gottesmann, den Gott, ja Gott hat das Wort bestätigt, ist schon richtig, aber Gott hat auch bestätigt, dass dieser Mann sein Wort trägt. Begreift ihr das? Die Bestätigung des Wortes ist eine Sache. Aber Gott hat ja auch den Mann, der das Wort getragen hat, bestätigt. Und Gott wollte ja nicht, dass irgendetwas als Hindernis aufgerichtet wird. Und dann hat er ein Treuegelöbnis von seinen Leuten erwartet. Und das hat er handgeschrieben. Ich habe es handgeschrieben mitgebracht. Ich verspreche feierlich die Brenhem-Kapelle, so wurde sie genannt, das Gotteshaus wurde Brenhem-Kapelle genannt, in all ihren Programmen geleitet durch ihren Pastor William Brenhem zu unterstützen. Das ist der erste Satz. Der zweite, ich verspreche, nichts gegen Bruder Brenhem zu sagen, noch gegen eines seiner Programme und werde jeden zurechtweisen, der solches tut. Es wurde einfach nötig. Und wir müssen begreifen, in dem Dienst Bruder Brenhems war ja die übernatürliche Gabe wirksam. Und stellt euch vor, da sitzen Leute in der eigenen Gemeinde, die mit ihm und seinem Dienst nicht einverstanden sind oder untereinander noch das eine und das andere auszudiskutieren haben. Auch er brauchte die Einheit im Geiste, die Einheit in der Gemeinde. Er brauchte eine Gemeinde, die zu ihm steht, die hinter ihm steht. Und dann hat er es tatsächlich noch gesagt, in der dritten Zeile, ich werde zu ihm stehen, wie er zu Gott steht. Wir haben das auf uns übertragen. Ich möchte das auch heute auf alle Brüder übertragen, die Verantwortung übernommen haben, die göttliche Botschaft zu verkündigen. Ihr sollt wissen, wir stehen zu euch in allen Sprachen, Völkern und Nationen. Wir stehen hinter den Brüdern, die das Wort Gottes tragen, so wie es Bruder Brenhem hier formuliert hat. Dann habe ich noch 3 Bibelstellen dazu genommen, vielleicht sogar die 4. In Römer, dem 14. Kapitel, steht in Vers 13 bis 23, ich lese nur ganz kurz, Römer 14 von Vers 13, darum wollen wir nicht mehr einer den anderen richten, sondern haltet vielmehr das für das Richtige, dem Bruder keinen Anstoß und kein Ärgernis zu bereiten. Wollen wir damit einverstanden sein? Einfach anfangen, für den Herrn und füreinander da zu sein. Römer 15, Vers 1 bis 6 eigentlich, ich lese nur den Anfang, Römer 15, so haben wir Starken die Pflicht, die Schwachen oder Schwächen derer, die nicht so stark sind, zu tragen, nicht über sie zu urteilen, sondern die Schwächen derer, die nicht so stark sind, zu tragen und das von ganzem Herzen. Römer 15, Vers 7. Darum nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch zur Verherrlichung Gottes angenommen hat. Nehmt euch einander an, so wie jeder ist, so nehmen wir jeden an. Die Erneuerung kann nur Gott schenken. Wir können uns ihm nur zur Verfügung stellen. Und dann noch 1. Petrus, 3. Kapitel. Und hier können wir nachlesen, was dem Apostel wirklich auf dem Herzen lag, damit die Gläubigen das Ziel erreichen und untereinander einträchtig versammelt sind. 1. Petrus, 3. Kapitel, und hier lesen wir von Vers 8. Und nehmen wir es doch bitte alle zu Herzen. Schließlich aber seid alle einträchtig, voll Mitgefühl und Bruderliebe, barmherzig und demütig. Sind wir damit einverstanden? Wollen wir Gott darum bitten, dass es mit uns so wird? Schließlich aber seid alle einträchtig, voll Mitgefühl und Bruderliebe, barmherzig und demütig. Dann kommt die Mahnung, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, denn dazu seid ihr berufen, damit ihr Segen ererbet. Nur wer segnen kann, wird Segen ererben. Es ist einfach ganz, ganz wichtig. Es gibt gewisse Regeln, die Gott aufgestellt hat. Er sagte dem Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Also, damit ihr Segen ererbet. Wir alle möchten Segen. Also segne du erstmal deinen Bruder, deine Schwester, wünsch ihnen alles erdenklich Gute und dann kommt es auch über dich. In Vers 10, denn wer seines Lebens froh werden will und gute Tage zu sehen wünscht, der halte seine Zunge vom Bösen fern und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Wir denken da an Psalmworte. Wer wird wohnen auf dem heiligen Berge? Wer wird Gast bei Gott, dem Herrn, sein? Achten wir darauf, dass unsere Lippen nicht Trug reden, sondern, wenn sie reden, die Wahrheit sagen. Vers 11. Er wende sich vom Bösen ab und tue das Gute. Er suche Frieden und jage ihm nach. Sehr wichtige Worte. Und dann Vers 12. Denn die Augen des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet oder gewandt und seine Ohren auf ihr Flehen. Die Augen des Herrn sind auf uns gerichtet, auf die Gerechten vor dem Herrn, nicht selbstgerecht, sondern gerecht geworden aus Gnaden. Dagegen ist das Angesicht des Herrn gegen die Übeltäter gerichtet. Kommen wir zu dem Wort, das mir besonders zum Jahresende und auch schon zum 24. Dezember doch immer wieder gesagt wurde oder auch per E-Mail zugeschickt wurde. Aus Josua, dem ersten Kapitel. Noch nie habe ich so viele Segenswünsche zu meinem irdischen Geburtstag bekommen, wie im letzten Dezember. Und immer wieder Josua 1, fast von allen Kontinenten. Und hier besonders Vers 3 und dann Vers 5, Josua 1, Vers 3, allen Grund und Boden, auf den eure Fußsohle treten wird, gebe ich euch, wie ich es Mose zugesagt habe. Das waren die Worte des Herrn an Josua gerichtet. Vers 5, niemand soll vor dir standhalten können, solange du lebst. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dir meine Hilfe nicht versagen oder nicht entziehen und dich nicht verlassen. Besonders wie ich mit Mose war, werde ich mit dir sein. Es war der gleiche Auftrag, dieselbe Sendung, das gleiche Volk Gottes, um das es ging. Mose, die Herausführung, und Josua, die Hineinführung, beides war im Programm, im Heilsplan unseres Gottes. Um seines Wortes willen musste Gott genauso mit Josua sein, wie er mit Mose war. Mose hatte das Wort mündlich empfangen, dann niedergeschrieben und es wurde in die Bundeslade gelegt und Josua hat befohlen, dass die Bundeslade auf der Schulter der Priester getragen wird. Und so geschah es. Der Jordan teilte sich genauso, wie sich vorher das Rote Meer geteilt hatte. Hier ging das Volk beim Auszug durch und dort beim Einzug. Und Gott war mit Mose, Gott war mit Josua. Dann heißt es hier im 9. Vers, ich habe dir also zur Pflicht gemacht, sei stark und entschlossen, habe keine Angst und verzage nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, bei allem, was du unternimmst. Josua hatte keine Wahl. Er war ein Teil des göttlichen Heilsplanes und führte aus, was Gott geboten, ja, was Gott bestimmt hatte. Was mich am meisten angesprochen hat, ist Vers 13 und Vers 15. Lasst uns kurz darauf eingehen. Josua, erstes Kapitel, Vers 13 und 15. Denkt an das Wort, das Mose, der Knecht des Herrn, euch zur Pflicht gemacht hat, als er sagte, der Herr, euer Gott, hat euch ans Ziel gelangen lassen und euch dieses Land gegeben. Nur zur Information. Die 2,5 Stämme waren im Ostjordanland schon ansässig geworden. Sie hatten ihr Ziel erreicht. Sie konnten sich niederlassen. Und dann kam der Aufgabenbereich für den Rest der Stämme und für alle anderen, die auf der anderen Seite, auf der Westseite des Jordans, das gesamte Land einzunehmen hatten. Höret noch einmal gut zu. Der Herr, Vers 13, letzter Teil, der Herr, euer Gott, hat euch ans Ziel gelangen lassen und euch dieses Land gegeben. Und dann zweiter Teil von Vers 14. Ihr aber, alle kriegstüchtigen Männer, müsst kampfgerüstet an der Spitze eurer Brüder hinüberziehen und ihnen Beistand leisten. Dann kommt die Frage, bis wann? Und ihnen Beistand leisten. Vers 15, bis der Herr eure Brüder ebenso wie euch ans Ziel gebracht hat. Das hat gewaltig zu mir gesprochen. Frauen und Kinder zurückgelassen, aber die Männer des Kampfes sollten mit den anderen Stämmen den Jordan überqueren und sollten miterleben, bis jeder Stamm sein Gebiet eingenommen hat, bis jeder Stamm das göttliche Ziel erreicht hat. Und ihr könnt es im Propheten Hesekiel 47 und 48 nachlesen, wie Gott das gesamte Land stammesmäßig genau eingeteilt hat und die Grenzen festgelegt hat. Also, die Botschaft hier lautet, ihr, die ihr das Ziel bereits erreicht habt, die ihr schon da seid, wo Gott euch hinhaben wollte, hinhaben möchte. Ihr habt euch hier niedergelassen, aber was ist mit euren Brüdern? Was ist mit dem Rest der Stämme? Also rüstet euch, geht mit uns, bis der letzte Stamm, bis alle das Ziel erreicht haben. Das Wort Ziel gefällt mir. Paulus hat es auch gebraucht im Neuen Testament, und zwar im Philipperbrief im dritten Kapitel. Philipper, drittes Kapitel. Hier hat Paulus von dem Ziel gesprochen. Philipper 3, eigentlich von Vers 12 bis 16. Lasst mich nur ganz kurz lesen. Philipper 3, von Vers 12. Nicht, als ob ich es schon ergriffen hätte oder schon zur Vollendung gelangt wäre. Ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen möchte, weil ich ja auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. Das ist der Ausgangspunkt. Bist du, lieber Bruder, teure Schwester, von Gott ergriffen worden? Hat der Geist Gottes an dir wirken können? Hat er dich zur Buße leiten können? Hast du deine Bekehrung erlebt? Hast du das Land schon eingenommen, das dir, das uns verheißen wurde? Paulus, ein demütiger Gottesmann, sagt nicht, dass ich schon ergriffen hätte. Aber dann in Vers 13 sagt er es noch einmal, liebe Brüder, ich denke von mir noch nicht, dass ich's ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Da möchte ich Gott um Gnade bitten, es mir auch so zu schenken, zurückzulassen, was hinter mir oder uns liegt, und das vorgestreckte Ziel. Es ist ein Ziel, das wir haben. Seid ehrlich, hätten wir kein Ziel, wären wir heute gar nicht hier. Es geht um das göttliche Ziel, das wir um jeden Preis erreichen müssen. Und dann in Vers 14, und jage das vorgestreckte Ziel im Auge nach dem Siegespreis, den die in Christus Jesus ergangene himmlische Berufung Gottes in Aussicht stellt. Also das vorgestreckte Ziel vor Augen. Nicht all die Widerwärtigkeiten. Und Brüder und Schwestern, wir müssen damit rechnen, dass unsere Prüfungen noch zunehmen werden, dass die Missverständnisse, alles, was der Feind nur aufbieten kann, das wird er aufbieten. Aber wir singen nicht nur, Jesus ist Sieger. Wir glauben es aus Überzeugung, dass unser Herr am Kreuz auf Golgatha gesiegt hat. Und wir glauben, dass sein Sieg auch unser Sieg ist. Doch unser Glaube muss im Worte verankert sein, damit er nicht schwankt. Und das ist im Römerbrief, dem 8. Kapitel, am deutlichsten uns allen vor Augen gestellt worden. Römer 8. Kapitel, hier müsste man von Vers 28 lesen und lesen, bis man bei Vers 39 angekommen wäre. Aber lasst uns hier nur den Anfang lesen, nämlich, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, nämlich denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Bist du berufen, dann werden dir alle Dinge zum Besten dienen. In Vers 29, und hier ruht unser Glaube, denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Ja, was wollen wir noch mehr? Was wollen wir noch mehr? Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dazu sagen wir Amen. Das ist die hohe Berufung, die in unser Leben hineingekommen ist. Dann Vers 30. Und die, welche er vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. Gott hat ein ganzes Erlösungswerk vollbracht. Es ist ein vollendetes Erlösungswerk, das Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Und dann heißt es in Vers 33, wer will Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben? Gott ist es ja, der sie gerechtfertigt hat. Da könnte man zu Römer 4, zu Römer 5 gehen, gerechtfertigt durch das Blut. Das Blut des Lammes ist geflossen, damit wir Erlösung Vergebung, Gnade und Heil bei Gott finden, um dass wir Kraft der vollbrachten Erlösung, das ewige Leben aus Gnaden bekommen, nämlich durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. In Vers 39 ist die Krönung dessen, was Paulus hier ausgeführt hat. Vers 39. Weder Höhe noch Tiefe, noch sonst irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Es geht einfach nicht. Und wir sind Gott sehr dankbar dafür. Dann haben wir im Epheserbrief einfach noch diese herrlichen Gedanken, die uns zutiefst ansprechen. Epheser, zweites Kapitel. Epheser, zweites Kapitel von Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr ehedem in der Ferne standet, durch das Blut Christi zu Nahestehenden geworden. Nicht werdet es irgendwann sein. Ihr seid es schon. Ihr seid es schon geworden. Und dann in Vers 14. Denn er ist unser Friede. Er, der die beiden Teile zu einer Einheit gemacht und die trennende Scheidewand, die Feindschaft, weggeräumt hat, nachdem er durch die Hingabe seines Leibes das Gesetz mit seinen in Satzungen gefassten Geboten beseitigt hatte, um so die beiden in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten. Hier haben wir jetzt den Einblick in das, was mit einem Menschen geschieht, der Frieden mit Gott gefunden hat. Die Feindschaft ist weggeräumt, die Sünde bedeckt, Versöhnung mit Gott hat stattgefunden. Und jetzt findet etwas ganz Besonderes statt. Dieser eine Mensch wird zu einem neuen Menschen als Friedensstifter umgestaltet. Es gibt keinen wahrhaft Gläubigen, der mit seiner Zunge Unfrieden stiftet. Amen. Der die Absicht hätte, Unfrieden zu sehen oder mit Ä geschrieben zu säen. Nein, das geht einfach nicht. Ein Mensch, der aus Gott geboren ist, der neues göttliches Leben empfangen hat, hat damit das Wesen und die Natur Jesu Christi, des Sohnes Gottes, in sich aufgenommen. Und so wie er war, so sind auch wir in dieser Welt. Hört es noch einmal, in seiner Person zu einem einzigen, es würde ja genügen, wenn hier geschrieben stünde, zu einem neuen Menschen, würde ja schon ausreichen. Aber es steht geschrieben, zu einem einzigen, also da sind nicht zwei Dinge, die da irgendwie noch miteinander sind, sondern zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten. Das ist das Werk Gottes in den Erlösten durch die Wiedergeburt, die der Geist Gottes in uns bewirkt. Dann haben wir noch Vers 16. Und die beiden in einem Leibe mit Gott durch das Kreuz zu versöhnen, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Es gibt keine Feindschaft. Es ist unmöglich, dass Gottes Kinder Feindschaft aufrichten oder pflegen können. Das geht nicht. Das ist absolut unmöglich. Gott hat uns zu einem Friedensstifter umgestaltet und wir sollen sogar überall, wo wir hinkommen, den Menschen, dem Hause, den Frieden wünschen. In Epheser, dem 4. Kapitel, wird uns noch ganz schnell gezeigt, was wir tun sollen, nämlich um den alten Menschen abzulegen. Epheser, 4. Kapitel, von Vers 22, dass ihr nämlich im Hinblick auf den früheren Lebenswandel den alten Menschen ablegen müsst, der sich infolge der trügerischen Begierden zugrunde richtet. Ablegen, ablegen. In Vers 23, dass ihr dagegen im tiefsten Inneren eures Geistes Lebens erneuert werden müsst und den neuen Menschen anzieht, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Reinheit. Das sind Söhne und Töchter Gottes. Menschen, die Gott begnadigt hat, Menschen, an denen das Wort, der Geist und das Blut ausrichten konnte, wozu Gott es uns geschenkt hat. Dann nur noch in Galater, dem 4. Kapitel, ein Wort, das wir oft genug gehört und hier gelesen haben. Galater, 4. Kapitel, Vers 28 und 29, nur damit wir uns überprüfen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Wie jedoch damals der nach dem Fleisch erzeugte Sohn den nach dem Geist Erzeugten verfolgt hat, so ist es auch jetzt der Fall. Also zwei verschiedene Söhne, der eine nach dem Fleische, der andere nach dem Geiste erzeugt. Und es ist einfach unmöglich, dass ein vom Geist Erzeugter hassen oder verfolgen kann. Zurückkommend auf das, was wir von Josua gelesen haben, habe ich in einer Predigt Bruder Brenhams Folgendes nachgelesen. Lasst uns dastehen wie Josua und Kaleb. Gebt nun genau Acht. Dies hat einen geistlichen Hintergrund. Lasst uns dastehen wie Josua und Kaleb, während das verheißte Land in Sicht ist. Die Zeit naht. Josua bedeutet auf Hebräisch Retter und versinnbildlicht den verheißenen Führer der Endzeit, der die Gemeinde hinüberbringen wird. Kaleb repräsentiert die wahrhaft Gläubigen, die zu Josua stehen. Gott begann mit Israel als eine Jungfrau, die sein Wort hatte. Doch sie wollten etwas anderes. Dasselbe tat auch die Gemeinde in den letzten Tagen. Beachtet, dass Gott Israel nicht eher vorwärts brachte, bis die von ihm bestimmte Zeit gekommen war. Hört, das bedeutet etwas Großes. Josua wartete auf die Zeit, ungeachtet dessen, was viele Menschen vielleicht gesagt haben. Er wartete ab. Gott hat uns die Verheißung für das Land gegeben. Wir wollen jetzt darauf eingehen und das Land einnehmen. Sie mögen vielleicht gesagt haben, Josua, wie steht's mit deinem Auftrag? Hast du ihn verloren? Bist du schon erledigt? Warum unternimmst du nichts? Sonst hast du immer gleich das So spricht der Herr gehabt und den Willen Gottes erkannt. Warum jetzt nicht? Doch dieser weise, von Gott gesandte Prophet kannte die Verheißung Gottes. Aber er wusste auch, dass er auf die Verheißung, auf die klare und ihre Erfüllung, die klare Entscheidung Gottes und die Zeit abwarten musste. Das ist außergewöhnlich wichtig. Und hier sagt Bruder Brenim noch, hört jetzt zu. Hier ist ein Teil dessen, was ich aufgeschrieben habe, als ich den Füllhalter nehmen sollte. Seht ihr, weshalb ich so für das eingetreten bin, wie ich es tat, Freunde? Begreift ihr, weshalb ich dafür kämpfe, dass ihr von den Denominationen fernbleibt und zur wahren Gemeinde Gottes zurückkehrt? Erkennt ihr, weshalb sie aus dem Wort kommen muss, also die Gemeinde aus dem Worte kommen muss? Sie kann nicht durch menschliche Weisheit kommen, sondern muss durch und aus dem Worte Gottes kommen. Das ist der Grund, weshalb ich das Wort glaube, wie es geschrieben steht. Ich werde nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen, sondern es so predigen, wie es geschrieben steht, und vorwärts gehen. Jetzt noch diese Absätze. Nun, Brüder, ob ihr hier seid oder das Tonband hört, wenn ihr mit mir nicht übereinstimmt, möchte ich für euch beten. Wenn ich verkehrt bin, dann betet bitte für mich. Ich werde jetzt etwas vorlesen und möchte, dass ihr genau hinhört. Dieses wurde mir zuteil, als der Geist Gottes sprach: Nimm den Füllhalter und schreibe. Manches werde ich auslassen, doch einiges muss ich euch sagen. Dieses ist es, was ich euch zu sagen versuche. Gemäß dem Gesetz der Fortpflanzung bringt alles nach seiner Art hervor. In diesen letzten Tagen gelangt die wahre Brautgemeinde bis hin zum Schlussstein, bis hin zur Vollendung. Sie wird eine gesegnete Gemeinde, ein gesegnetes Geschlecht sein, während sie sich dem Schlussstein naht. Sie werden ihm so ähnlich, völlig in seinem Bilde sein, damit sie mit ihm vereinigt werden können. Sie werden eins sein. Durch sie wird das Wort des lebendigen Gottes vollkommen kund werden. Die Denominationen können dies niemals hervorbringen. Sie werden ihre Glaubensbekenntnisse und Dogmen haben, die mit dem Wort vermischt sind und sie hervorbringen, und es wird ein gekreuztes Produkt sein. Jetzt noch diesen Absatz. Der erste Sohn war ein Geschaffener gemäß dem Worte Gottes. Ihm wurde eine Braut gegeben. Ich wiederhole, was der Geist sagte und ich aufgeschrieben habe. Es war eine Braut, durch die er sich fortpflanzen konnte. Sie fiel. Die Braut wurde ihm dazu gegeben, damit sie ihm einen weiteren Sohn hervorbringt. Doch sie fiel, indem sie eine Kreuzung vollzog. Durch sie sollte er sich fortpflanzen, doch sie fiel und verursachte es, dass auch er sterben musste. Zum zweiten Sohn, dem gesprochenen Wortsamen Gottes, der mit Adam verglichen wird, ihm, dem zweiten Adam, wurde eine Braut gegeben. Doch ehe das Hochzeitsmahl stattfinden konnte, war sie ebenfalls gefallen. Sie hatte einen freien Willen, wie die Frau Adams, um zu entscheiden, ob sie das Wort glauben und dadurch leben würde oder es anzweifeln und stärken würde. Sie wählte das Zweite. Nur ganz kurz bemerkt, hier zieht Bruder Branham den Vergleich von Adam und Eva und dann von Christus und der Gemeinde. Und wir alle wissen, die Gemeinde ist gefallen, vom Worte abgewichen. Und besonders im Konzil zu Nicäa, das Bruder Branham ja auch noch erwähnt. Alles ist abgeändert worden, jede Lehre und Dogmen sind eingeführt worden. Doch nun schreibt und sagt Bruder Branham weiter, Gott aber wird Christus aus einer kleinen Gruppe des wahren Wortsamens eine geliebte Braut herausrufen und zuführen. Eine Jungfrau seines Wortes. Von ihr und durch sie wird alles erfüllt werden, was in seinem Worte für sie, die Jungfrau, verheißen ist, die keine menschlichen Satzungen oder Dogmen kennt. Und das ist es ja, was uns von allen anderen wirklich unterscheidet. Nicht ein Dogma, nicht eine Glaubenssatzung, sondern Gottes heiliges Wort. Vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Man könnte hier weiter und weiter lesen. Dann sagt Bruder Branham noch, seht, welch eine Harmonie. Jesus tat nichts als das, was ihm gezeigt wurde. Es war eine vollkommene Harmonie, Gott und Christus. So wird es auch jetzt mit der Braut sein. Er zeigt ihr das Wort des Lebens, sein Wort. Er zeigt ihr und sie nimmt auf, sie zweifelt nicht daran. Und dann noch, nichts kann ihr schaden. Nicht einmal der Tod. Denn wenn der Same gepflanzt ist, bringt das Wasser und die Sonne ihn zum Leben hervor. Amen. Dafür habe ich ein wirklich kräftiges Halleluja. Hier ist das Geheimnis, das Wort und die Gesinnung Christi ist in der Braut. Dadurch weiß sie, was er gemäß und durch sein Wort tun will. Und sie tut es in seinem Namen. Sie hat das so, spricht der Herr. Brüder und Schwestern, Gott hat uns das große Vorrecht verliehen, zu glauben, wie die Schrift es wirklich sagt. Und zum Anfang zurückzukommen, dieselben Erlebnisse zu machen, wie sie unsere Brüder und Schwestern am Anfang auch hatten. Und wie sie tatsächlich in jeder Erweckung von allen wahrhaft Gläubigen immer wieder neu erlebt wurden. Also, wir halten uns bereit und gehen vorwärts. Gott wird Großes tun. Er hat Verheißungen gegeben. Er wird zur Buße rufen. Er wird Bekehrungen schenken. Er wird Wiedergeburt schenken. Er wird Erneuerung schenken. Er wird ausrüsten mit der Kraft aus der Höhe, so dass wir gemeinsam vorwärts gehen können. Noch ein Wort, das wir auch irgendwann hier vor kurzem gelesen haben, aus Lukas, dem 19. Kapitel. Und das möchte ich doch in Verbindung damit sagen, dass wir doch von Herzen glauben, dass Gott uns sein Wort geoffenbart hat. Und dass wir wirklich nicht deuten, sondern die klare und wahre Erfüllung der biblischen Prophetie weltweit sehen und natürlich an Israel und an der Gemeinde. Aber damals, als unser Herr in Jerusalem einzog und auf den Füllen eine Eselin ritt, wie im Propheten Zacharia im 9. Kapitel, im 9. Vers geschrieben steht, gab es eine Jüngerschar, die es nicht anders konnten, als den Lobpreis anzustimmen. Und dabei kam mir der Gedanke, wie oft haben wir hier Gottes Wort vorgetragen, in der Erfüllung gezeigt. Und es kommt keine Resonanz. Und das hat mich so manch einmal schon betrübt. Lass es mich vorlesen. Aus Lukas, dem 19. Kapitel, Lukas 19, Vers 37. Als er nunmehr an den Abstieg vom Ölberg herankam, begann die gesamte Menge der Jünger, freudig Gott mit lauter Stimme, um all der Wundertaten willen, die sie gesehen hatten, Lobpreis darzubringen. Wir wissen, die Gegenseite hat ja dann irgendwann gerufen, kreuzige, kreuzige ihn. Aber die Jüngerschar war so überwältigt und sie begannen als ganze Menge den Herrn zu loben und zu preisen. Was soll mit uns geschehen, die wir tatsächlich, wie es nie auf Erden war, Gott erkannt haben, in seiner Offenbarung, in Jesus Christus, unserem Herrn? Sagt mir, wann es eine Zeit gab, wo Altes und Neues Testament auf einen Nenner gebracht werden konnte, wo die göttliche Harmonie in seinem Heilsplan so gezeigt und uns kundgetan wurde. Wann war es? Noch nie. Wahrscheinlich, weil Daniel auch gesagt hat, versiegle das Buch bis zur Endzeit. Dann werden viele Verstand gewinnen und werden es durchforschen. Lasst mich diesen Vers noch einmal lesen mit der Betonung, dass unsere Brüder und Schwestern, die gesamte Menge der Jünger, damals in den Lobpreis eingestimmt haben, weil sie die Erfüllung der biblischen Prophetie aus Psalm 118 und Sacharja 9 aus Gnaden miterleben durften, und sie stimmten den Lobpreis Gottes an. Wie viele Bibelstellen und wie viel biblische Prophetie haben wir schon miterlebt? Wie sollte da unser Herz von Dankbarkeit übergehen? Lesen wir es noch einmal. Als er nunmehr an den Abstieg vom Berge herabkam, begann die gesamte Menge der Jünger freudig Gott mit lauter Stimme um all der Wundertaten willen, die sie gesehen hatten, zu danken, und haben dann die Schriftstelle gesungen in ihrem Lobpreis, indem sie, Vers 38, indem sie ausriefen: Gepriesen sei, der da kommt als König im Namen des Herrn. Im Himmel ist Friede und Ehre in Himmelshöhe. Ja, das war der Lobgesang der ganzen Schar der Jünger, die damals miterlebt haben, dass der Herr das Wort oder dass das Wort an ihm in Erfüllung gegangen ist. Brüder und Schwestern, wir wollen nichts in irgendeiner Weise hervorrufen, aber Dankbarkeit, Dankbarkeit Gott gegenüber für das, was er an uns getan hat. Einfach ein Lobpreis. Und hier ist der Punkt. Wenn ihr hört, dass jemand schon den Lobpreis, die Anbetung dem Herrn darbringt, haltet euch nicht daran auf. Und bitte, nehmt doch keinen Anstoß daran. Steigt mit ein, dankt mit, lobet mit, preiset mit. Und wenn alle loben und preisen, dann gibt es keinen mehr, der noch Anstoß nehmen könnte, der sich noch irgendwo an etwas aufhalten könnte. Alle stimmen mit ein. Fassen wir zusammen, was wir heute hier sagen wollten. Gott hat Josua getröstet am Anfang seines Dienstes, hat ihm Mut gemacht, dass er vorwärts gehen soll, und hat ihm die Verheißung gegeben: Wie ich mit Mose war, so werde ich mit dir sein. Wir haben es schon erwähnt. Es war derselbe Plan Gottes. Es war die Fortsetzung dessen, was Gott begonnen hat. Einerseits die Herausführung und jetzt die Hineinführung. Und für beides hatte Gott die Verantwortung übernommen. Genauso ist es jetzt, wenn wir auch davon gesprochen haben, dass wir Verantwortung übernehmen mussten. Aber die Hauptverantwortung, die trägt doch Gott. Unsere Verantwortung ist nur darin zu sehen, dass wir wissen, dass er alles, was er verheißen hat, zur Ausführung bringen wird. Und wie Paulus ebenfalls an die Philipper schreibt: bis auf den Tag Jesu Christi. Und keine Verheißung wird unerfüllt bleiben. Und Brüder und Schwestern, wer Dank saget, der ehrt Gott. Und wer ihn preist, beweist damit, dass er innere Zustimmung hat und ihm für das, was er schon getan hat, danken kann. Und dann, der Mut wird uns zugesprochen, die wir die Wiederkunft Jesu Christi erwarten. Wir können tatsächlich einander zurufen: Maranatha, der Herr kommt. Wir gehen also mit großem Mut und Freudigkeit, nicht im Überschwang, das steht uns nicht gut zu, aber im völligen Glauben, dass Gott der Herr mit seinem Volke ist. Und so wie Josua das von Gott geredete und dann aufgeschriebene Wort zum geoffenbarten Wort bekam und die Erfüllung sah und erlebte, und wie die 2,5 Stämme ihre Leute mitschicken mussten, so dass der Rest das gesamte Land der Verheißung einnehmen kann. Genauso wollen wir es jetzt tun, dass alle neu Hinzukommenden sich geborgen fühlen, dass sie nicht denken, oh meine Güte, ich habe so viel nachzuholen. Macht euch keine Sorgen. So ihr glaubet, wird es euch geoffenbart werden. Und wir sind davon überzeugt, dass Gott, der begonnen hat, vollenden wird. Und wie wir auch gelesen haben im Römerbrief im 8. Kapitel, dass er, der uns vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, gerufen, gerechtfertigt und hat uns die himmlische Herrlichkeit verliehen, sagt einmal, was Gott noch tun könnte, das er nicht getan hat. Und wir dürfen zu denen gehören, die jetzt von Herzen glauben. Und das wünschen wir all unseren Brüdern im ganzen Lande, in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich, Belgien, überall, Italien, überall, und all unseren Brüdern in Ost und West, in Süd und Nord, dass alle gestärkt sind, dass alle getröstet sind, dass alle auferbaut sind und dass alle in großer Erwartung dieses Jahr begonnen haben, in der absoluten Gewissheit, Gott wird Großes tun, irdisch gesehen, um das noch jetzt am Schluss zu erwähnen. Ihr habt ja gehört, Mr. Bush hat gesagt, der Vertrag in Israel muss bis zum Ende des Jahres 2008 unter Dach und Fach sein. Und wer dann im Propheten Daniel nachliest von dem Bund, dem Vertrag, der gemacht werden soll. Brüder und Schwestern, Zeit und Stunde legt Gott fest. Aber wir spüren doch ganz genau, wie alle Dinge ihre Erfüllung finden. In der Religion, in der Politik, in der Gemeinde, mit Israel. Wir brauchen nur noch zu danken, zu glauben, gehorsam zu sein und dem Herrn zu dienen und ihm zu gefallen zu leben und auch untereinander wirklich Handreichung tun, dass jeder jedem wohltut und dass wir eine Atmosphäre erleben, wie sie ganz am Anfang war, als unsere Brüder und Schwestern von der Auferstehung des Herrn überwältigt und mit Kraft aus der Höhe am Pfingsttage ausgerüstet wurden. Und da waren sie ein Herz und eine Seele und sie beteten und die Städte bewegte sich. Unser Herr ist auferstanden. Unser Herr lebt. Er hat sich als der Auferstandene, als der Lebendige in unserer Zeit geoffenbart. Und wir sind einfach überwältigt, dass Gott uns Anteil daran geschenkt hat. Ihm, dem allmächtigen Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Gott Israels, der unser Gott und Vater geworden ist, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ihm gebührt die Herrlichkeit, der Lobpreis, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und vielleicht singen wir noch gemeinsam, so wie ich bin, So muss es sein. Vielleicht haben auch die Schwestern noch ein passendes Lied. Kommt dann bitte nach vorne.
Thank you.
Darf ich fragen, wer dabei sein möchte? Amen. 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 Johannes wurde gesagt, komm, ich werde dir die Braut des Lammes zeigen. Wir dürfen dann da sein, unter der erlösten Schar. Wollen wir jetzt, ehe wir beten, noch die Häupter neigen? Und ich möchte fragen, ob einige hier sind, die ihr Leben dem Herrn weihen möchten, besonders alle, die heute zum ersten Mal hier sind, ihr aus Hamburg und ihr, die ihr mit Bruder Stefan gekommen seid. Und wer sonst noch hier ist zum ersten Mal, Gott segne euch in unserer Mitte. Haben wir noch Gebetsanliegen, die wir dem Herrn bringen können? Ob Rettung, ob Heilung, ob Befreiung, sind noch Gebetsanliegen. Gott segne, Gott segne. Am Kreuz auf Golgatha geschah die vollkommene Erlösung nach Geist, Seele und Leib. Wir sind erlöst und wir dürfen es aus Gnaden annehmen und auch aus Gnaden erleben. Glaubt einfach. Und wer da glaubt, wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Amen. Und keiner, der auf ihn sein Vertrauen setzt, wird zu Schanden werden. Keiner bedeutet keiner, nicht ein einziger, auch du nicht. Setze heute dein Vertrauen auf den Herrn. Nimm ihn bei seinem Wort und danke ihm, dass er seine Verheißung und sein Wort an dir erfüllt. Amen. Heute wollen wir gemeinsam danken, gemeinsam beten, gemeinsam loben und preisen. Er ist es würdig. Halleluja. Bruder Schmidt, komm, bete du wieder mit uns.
Großer Gott.
Ja, Herr.
Wir schauen auf zu dir, den, Herr, der du uns zum Ziel gesetzt worden bist, o Gott.
Ja, Herr.
Wir wollen dich nicht aus den Augen verlieren,
Herr. Mein Gott.
Sondern stets darauf gerichtet sein, Herr,
Herr,
dieses Kleinod zu erreichen, o Herr. Denn wenn wir das Ziel bewusst, Herr, und vor Augen haben das Ziel, so werden wir gekrönt, mein Gott. Schenke uns Gnade, dass wir es nicht verpassen, denn Herr im Himmel, die Zeit ist nahe. Die Zeit ist nahe, o Gott, du wirst bald kommen, erscheinen. Die Zeiten und alles, das spricht dafür, o Gott, wir wissen nicht Zeit und Stunde. Aber Herr im Himmel, wir sehen, dass dein Wort in Erfüllung geht. Die Prophetien gehen in Erfüllung, alles, was du gesagt hast, o Gott. Es geht in Erfüllung vor unseren Augen und wir erkennen es. Herr Jesus, schenke uns Kraft, Stand zu halten, um all diesem zu entfliehen, o Gott. Denn du nimmst uns auf, o Herr, in die Herrlichkeit. Dank sei dir, Preis und Anbetung sei dir, mein Gott. Auch all die Anliegen, o Gott, bringen wir dir von Angesicht, dein Angesicht. Herr Jesus, du kennst jeden sein Verlangen, jedes Anliegen, o Gott. Segne du, beantworte du, heile du, Herr Jesus, rette. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du die Befreiung gebracht hast, durch dein kostbares Blut, das du vergossen hast, am Stamme des Kreuzes. Darin sind wir frei, darin sind wir geheiligt und gereinigt. Dank sei dir. Segne du aus dem Reichtum deiner Gnade, überall auf der ganzen Welt, die sich heute mit uns vereint haben. Herr Jesus, schmüge uns zusammen zu einer Einheit, ein Ganzes in deinem Leibe, in deiner Gemeinde, zur Ehre deines Namens. Halleluja.
Halleluja. Halleluja.
Halleluja, Halleluja. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wie damals die Schar der Jünger die Stimme erhoben hat, um dich zu preisen, so erheben wir heute die Stimme, um dich zu preisen. Wir sehen die Erfüllung der biblischen Prophetie. Wir danken dir für gesalbte Augen, für Offenbarung deines Wortes und deines Willens. Habe du deinen Weg mit deiner Gemeinde. Halleluja, 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 Halleluja. Du bist würdig, du bist würdig. Halleluja. Allmächtiger Gott, nochmals danken wir dir von Herzen, dass wir von nah und fern, von Ost und West, von Süd und Nord zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu hören. Und wir danken dir auch dafür, dass alle auf dem ganzen Erdkreis, in Ost und West, in Süd und Nord, dein Wort hören können. Großer Gott, möge es uns immer wieder neu überwältigen, dass wir wirklich zu der kleinen, auserwählten Schar gehören dürfen, zu der kleinen Herde, wo es dein Wohlgefallen war, uns das Reich zu geben, zu deiner Jüngerschar, der du die Geheimnisse deines Reiches und deines Wortes offenbarst, zu den Auserwählten, die du vor Grundlegung der Welt zu Söhnen und Töchtern vorherbestimmt hast nach dem Wohlgefallen deines Willens. Großer Gott, und dir, dem Bräutigam unserer Seele, danken wir auch für Matthäus 25, dass jetzt der Ruf erschallt: Siehe, der Bräutigam kommt! Siehe, der Bräutigam kommt. Macht euch auf, ihm zu begegnen. Und alle klugen Jungfrauen, die zur Brautgemeinde gehören, werden Öl in ihren Lampen und in ihren Gefäßen haben. Schenk uns, die wir heute hier sind, und allen auf der ganzen Erde, nicht nur Öl in die Lampen, sondern Öl in die Gefäße. Nur Gefäße, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Sei du mit uns, o Herr. Wir danken dir nochmals, dass wir zur Braut des Lammes gehören dürfen. Wir haben miterlebt, wie das Lamm die Siegel geöffnet hat und der Löwe aus dem Stamme Juda überwunden hat. Geliebter Herr, hier sind wir als deine Gemeinde, als deine Brautgemeinde versammelt. Dein Wille geschehe in meinem, in unser aller Leben. Mach es offenbar, dass Christus in uns lebt. Möge dein Wesen, deine Natur in uns offenbar werden. Dir, dem Lamm Gottes, gebührt aller Lobpreis. Und geliebter Herr, mit David rufen wir noch einmal aus. Lobe den Herrn, meine Seele.
Amen.
Und all mein Inneres lobe seinen heiligen Namen.
Amen.
Denn du, o Herr, hast unser Leben vom Verderben erlöst.
Amen.
Und hast uns mit Gnade und Barmherzigkeit
Amen.
Gekrönt. Wir danken dir dafür. Auch heute hast du gerettet, befreit, geheilt. Du hast heute gesegnet. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen und von ganzer Seele. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Halleluja sei gepriesen. Amen. Er hat uns gesegnet. Seid dem Herrn und seiner Gnade befohlen. Amen.